Im Fokus, der ZFK-Podcast. In unserer ZFK-Podcast-Serie über die Zukunft der Mobilität geht es heute um Immobilien. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber es ist natürlich keiner, denn die Zukunft der Elektromobilität entscheidet sich im Immobilienbereich bei der Frage, wie einfach und wie günstig können wir unsere Autos denn in Zukunft laden. Und wo sollten wir darüber sprechen? Wir von der ZFK gehen immer dahin, wo es weh tut, also in eine Tiefgarage und in diesem Fall nach Freiburg, der sonnenverwöhnten Stadt mit dem starken Öko-Image. Öffentlich wird ja sehr viel gesprochen über Schnellladeparks, über mobiles Laden, aber der Erfolg von Elektromobilität wird sich im Bestand entscheiden, weil wir Deutschen ja so Reichweitenfetischisten sind. Wir fahren statistisch gesehen 20 Kilometer zur Arbeit, aber wir verlangen mindestens 600 Kilometer Reichweite in der Batterie zur Sicherheit. Und das muss bequem gehen und über Nacht. In dieser Folge schaue ich mir an, wie Ladeinfrastruktur im Mehrfamilienhaus konkret umgesetzt wird. Von der ersten Anfrage über die technischen Herausforderungen bis zum intelligenten Lastmanagement. Und wer geht schon gern allein in eine Tiefgarage? Ich nicht. Bei mir sind Susanne Baumgartner, sie ist Leiterin Elektromobilität bei der Badenova. Dann ihr Kollege Nicolas Pachner, der für die Badenova viel vor Ort bei den Kundinnen und Kunden ist, die Umsetzung macht. Und Matthias Stoll von Stoll und Partner. Er verwaltet diese und viele andere Immobilien hier in Freiburg und Umgebung. Guten Morgen.
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 Guten Morgen.
Nicolas, vielleicht kannst du mal kurz mal einen Job machen und beschreiben hier für die, die uns zuhören, was ihr hier gemacht habt und was wir hier sehen.
Genau, also als Projektleiter habe ich hier erstmal die Tiefgarage mit geplant. Wir stehen jetzt hier direkt drin. Es sind 108 Stellplätze. Drumherum sehen wir natürlich ganz viele Kabel, Rohre, die auch schon vorher da waren. Aber wir sehen eben auch Wallboxen, die installiert worden sind. Und wir sehen die Zuleitungen zwischen den Fahrzeugen, die dann den Wallboxen den Strom quasi zur Verfügung stellen.
Wie viele Wallboxen sind jetzt bisher installiert hier?
Aktuell sind es 9 Stück mit Tendenz nach oben dann auch später gedacht.
Ja, ja. Aber Matthias hat euch ja kontaktiert, um euer Angebot wahrzunehmen. Also eine, ja, ich weiß nicht, ob man Besonderheit sagen kann, aber ein wichtiger Punkt ist, ihr habt alles so vorgerüstet, dass jeder weitere Stellplatz hier schnell mit einer Wallbox versorgt werden könnte, Fragezeichen.
Genau, das ist die Idee dahinter. Wir haben einmal eine Grundinstallation, welche dann die Verbindung zum Hausanschluss herstellt mit dem dynamischen Lastmanagement, um dann später relativ schnell, das heißt innerhalb von einem Tag, dann eine Wallbox nachrüsten zu können, mit geringem Aufwand von einer Person vom einen Elektriker durchzuführen.
Aber wenn ihr an alle 108 Stellplätze hier in dieser Tiefgarage eine Wallbox schrauben wolltet, dann würde es wahrscheinlich trotzdem eng werden, oder?
Wir gehen eigentlich davon aus, dass nur 70% insgesamt belegt sein werden. Das ist so die gängige Praxis auch, die vorgegeben wird von Marktteilnehmern oder Analyseinstituten. Und selbst wenn wir 100% installieren wollten, also 108 Wallboxen, selbst das würde gehen, weil nie alle 108 gleichzeitig laden werden.
Okay. Wir gucken uns das, was ihr hier montiert habt für das sogenannte intelligente Lastmanagement, das gucken wir uns jetzt einmal kurz gemeinsam an. Bringen wir uns mal hin, bitte.
Alles klar.
So, jetzt sind wir hier in dem Raum mit der aufregenden Aufschrift Haustechnik. Was habt ihr hier installiert, damit das Ganze funktioniert?
Ich gehe erstmal drauf raus, was hier schon da war. Das ist nämlich einmal der Hausanschluss, den wir hier sehen. Da wird aus der Straße der Strom quasi ins Gebäude gebracht und an dieser Stelle fangen wir an, erstmal zu messen, was dort an Leistung anliegt und wie groß die dann zu erwartende Restleistung ist, welche wir später für die Ladeinfrastruktur haben. Neben der Messung gibt es dann eben noch einen weiteren Kasten, das ist die Verteilung und in dieser Verteilung wird aufgeteilt zwischen E-Mobilität und dem normalen Hausanschluss bzw. dem normalen Hausverbrauch. Und später wird dann quasi von dieser Verteilung aus wird dann die Messwandleranlage gespeist und durch die Messwandleranlage hindurch fließt dann der Strom zu den einzelnen Stromschienen und die sind dann wiederum draußen in der Tiefgarage.
Wie führt denn diese formschöne, dezente Apparatur jetzt dazu, dass die Lasten so verteilt werden, dass ihr auch liefern könnt?
Genau, also letztendlich ist es einfach nur eine Messung, welche eben dazu führt, dass wir einen Wert haben und auf diesen Wert möchten wir einregeln. Das heißt, der Wert ist in dem Fall 160 Ampere, so viel Strom darf die Anlage für die E-Mobilität sich nehmen sozusagen. Und dann steckt eine intelligente Logik dahinter, welche dann über einen Mikrocontroller entsprechend dann den Wallboxen die Restleistung zuteilt. Das heißt, wenn der Braten im Ofen ist an Weihnachten bei allen, dann ist natürlich die Restleistung ein bisschen weniger. Wenn wir jetzt in der Nacht laden, wovon wir ausgehen, das sind 90% der Ladeereignisse, ist es natürlich mehr, dann bleibt fast alles übrig für die Ladung der Fahrzeuge. Also es bleibt immer genügend Restleistung, dass am Morgen wir garantieren können, dass die Autos voll sind.
Denn ich selber bin auch Team Elektro und ich war es unterwegs. Auf der Säule steht 400 kW oder so und dann kommen 57 raus, ja, und ich hole mir dann noch eine Cola. Also es ist ein großes Ärgernis, dass man die Leistung, die man haben möchte, unterwegs sehr, sehr häufig bei mir in der Mehrzahl der Fälle nicht bekommt. So. Was werdet ihr denn tun, wenn ihr das erste Mal hört, hier im Haus gibt es Unzufriedenheit, weil zu viele Leute an der Strippe hängen?
Später könnte das natürlich knapper werden und dann kann man nachsteuern mit einem größeren Hausanschluss. Und ich denke, wenn der Punkt erreicht ist, dass wir dann eben an die 70% der Ausstattung kommen in der Tiefgarage, bis dahin wird auch noch einiges passieren. Also wir gehen schwer davon aus, dass dann auch natürlich der Netzausbau nochmal in der Zwischenzeit deutlich vorangegangen sein wird, der uns da begünstigt, in die Hände spielt.
Ja, nochmal danke an dich, Nikolas, für die kleine technische Demonstration. Matthias, es war ja sehr, sehr lange schwierig, bei Eigentumswohnungen überhaupt Strom in den Keller zu bekommen, bis der Gesetzgeber mal was geändert hat. Wie groß ist denn jetzt das Interesse? Also es ist ja ein Wertargument, wenn ich diese Möglichkeit habe, ist das so?
Das ist ganz klar ein Wertargument, das muss man den Eigentümern aber erstmal vermitteln. Das ist noch nicht bei allen angekommen, dass der Mietwert und auch der Immobilienwert steigt, wenn die Elektromobilität gegeben ist. Das Interesse insgesamt in den WEGs ist überall da, also es gibt keine WEG, wo nicht ein Interesse da ist. Die Umsetzung ist das eigentlich Schwierige, da kommen wir sicher nachher noch drauf. Die rechtlichen Hürden sind hoch in der Eigentümergemeinschaft.
Ja, na, sag ruhig gleich hier direkt und spontan. Also man braucht ja nicht mehr sozusagen eine Einstimmigkeit für diesen Beschluss, aber man braucht schon, wie du gerade sagst, jedenfalls eine einfache Mehrheit. Scheitert das tatsächlich, wenn jemand da unten Strom haben will und das stört die anderen? Stimmen da Leute dagegen?
Dann muss man das ein bisschen differenzieren. Das Wohnungseigentümergesetz sieht vor, dass es eine privilegierte Maßnahme ist, Elektromobilität zu erhalten. Das heißt, jeder Eigentümer hat das Recht, es zu tun. Er kann das beantragen, dem muss zugestimmt werden. Dann kommen wir aber in die Situation, Sie stimmen dem ersten zu, dem zweiten zu, dem dritten zu und der vierte braucht ein Lademanagement. Da sehen Sie, die Logik funktioniert irgendwann nicht mehr. Besser ist es, von vornherein zu denken, wir brauchen irgendwann ein Lademanagement und wir müssen die Gemeinschaft dazu bekommen, den Weg mitzugehen. Und dazu gibt es im Wohnungseigentümergesetz erhöhte Anforderungen einer Mehrheit. 50% der Miteigentumsanteile und 2/3 aller Stimmen. Und diese Hürde überspringt man selten. Oder nur in 50% der Fälle, sagen wir es mal so.
Ja, okay, also es ist so ungefähr halbe. Susanne, Leiterin der Elektromobilität bei der Badenova. Ihr habt inzwischen 47 solche, ich sage jetzt mal Tiefgaragenprojekte, ganz präzise ist das natürlich nicht, geschafft. Scheitert das häufig? Es klingt bei Matthias so, als würde das auch häufiger mal vor die Wand laufen.
Vor die Wand laufen würde ich nicht sagen, aber es ist tatsächlich ein langwieriger Prozess, bis wir von der Erstanfrage in die Inbetriebnahme kommen, weil es häufig so ist, dass ein Eigentümer anfragt bei der Hausverwaltung, die Hausverwaltung dann auf uns zukommt und dann eben, wie Matthias gesagt hat, Beschlüsse erforderlich sind, so dass wir meistens bei der ersten Eigentümerversammlung erstmal Angebote angefragt werden und Förderanträge gestellt werden und der Beschluss für die Beauftragung ist häufig erst ein Jahr später. Insofern kann man schon sagen, dass meistens 1,5 Jahre vergehen von der Erstanfrage bis zur Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur.
Vielleicht kannst du, so kurz das geht, diesen Prozess nochmal kurz beschreiben. Also weil viele, die uns jetzt zuhören, überlegen ja vielleicht, ob sie selber solche Angebote machen. Also wie funktioniert das von Anfang bis zum Ende in der Kurzfassung?
Also häufig ist es so, dass eine Hausverwaltung auf uns zukommt, weil ein Eigentümer oder Mieter angefragt hat, dass er gern Ladeinfrastruktur in der Wohnung hätte. Und dann ist es so, dass wir meistens in die Eigentümerversammlung mitkommen und die Wohnungseigentümer beraten, wie so eine Installation aussehen könnte, wie der Prozess aussieht. Und gemeinsam mit der Hausverwaltung unterstützen wir dann bei der Förderantragstellung. und die Hausverwaltung holt Angebote ein und dann vergeht häufig ein Jahr, bis wir dann in der nächsten Eigentümerversammlung das Angebot vorstellen, gern auch nochmal Fragen beantworten und dann geht es in die Beauftragung.
Und wie funktioniert es jetzt für den, der da laden will? Also das Angebot, wir sind jetzt hier auf der Ebene so von Immobilien und von Verwaltung und von Eigentümerversammlungen. Das ist ja die eine Ebene, aber entscheidend ist ja, was kommt denn für denjenigen raus, der am Ende auch den Strom in der Batterie haben möchte? Wie funktioniert es für die?
Also wenn installiert wird, dann geht das Laden bei uns ganz einfach. Das ist auch unser USP, wo wir uns gegenüber den Wettbewerbern abheben, dass wir keine Betriebsführungsgebühren monatlich verlangen. Also beim Mitbewerb sind es häufig 10 bis 20 Euro, die man zahlen muss. Und bei uns zahlt man tatsächlich nur für die geladene Kilowattstunde. Und wir haben ein ganz schönes Medium. Man kann einfach mit der eigenen Girocard an die Wallbox gehen, den Ladevorgang freischalten. Und dann sieht man, wie viel man geladen hat auf dem eigenen Girokonto, beziehungsweise die Abrechnung erfolgt einfach über das ganz normale Girokonto.
Und wir müssen nochmal deutlich sagen, also man zahlt dann keine Grundgebühr, sondern man zahlt das in dem Moment, wo man lädt und wenn man im Urlaub ist und so weiter. Es sind überhaupt gar keine laufenden Kosten, sondern nur Kosten in dem Moment, wo man lädt. Und es ist im Moment pro Kilowattstunde wie viel? Das ist immer die Frage aller Fragen.
Man zahlt 39 Cent pro Kilowattstunde und eine Startgebühr von 39 Cent. Und was uns wichtig ist, dass man mit den 39 Cent eigentlich unter dem öffentlichen Ladepreis liegt, aber natürlich etwas über dem Haushaltsstrompreis, weil wir über diese Gebühr natürlich noch die eigenen Wartungs- und Betriebsführungskosten auch abdecken müssen. Das heißt, wenn wenig geladen wird in der Tiefgarage, legen wir derzeit bei den Projekten noch drauf. Wenn viel geladen wird, dann ist es mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Das heißt, mit der Betriebsführung verdienen wir als Badenova nicht wahnsinnig viel Geld.
39 Cent pro Kilowattstunde, das ist ein wettbewerbsfähiger Preis. Kann man grob so sagen, gerade wenn man sich die Ladekosten unterwegs an Ladesäulen so ansieht. Aber welche anderen Kosten kommen denn auf die zu, die da in der Eigentümerversammlung dann die Entscheidung treffen müssen?
Die Installationskosten liegen all in bei 3.600 Euro bei uns, das heißt pro Eigentümer oder Eigentümerin. Und die setzen sich so zusammen, dass wir meistens ca. 1.000 Euro fürs Gemeinschaftseigentum verlangen und dann nochmal 1.000 Euro für die private Installation am Stellplatz und 1.600 Euro die Wallbox.
Und wie wird das im Moment gefördert? Also was bleibt dann an dem hängen, wenn du jetzt mal von deinem bisherigen Förderprogramm ausgehst?
Beim Förderprogramm Charge at BW werden die 1.000 Euro mit 40% gefördert, sodass man dann einfach noch Kosten hat von ca. 3.000 Euro pro Stellplatz.
Also es ist schon noch eine Investition, Matthias, und da zucken wahrscheinlich einige.
Ja, definitiv eine hohe Investition. Und da schließt sich der Kreis. Wenn das E-Auto gefördert wird, kann man die Wallbox sich einfacher leisten.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, so von der Psychologie der Eigentümerversammlung. Ja, so, wie viele von den Menschen, deren Wohnung ihr verwaltet, wohnen denn selber drin und wie viele investieren sozusagen?
Die Eigennutzerquote ist in der Regel bei 50% über unseren Verwalterbestand gesehen. Investieren oder willig zu investieren sind 10% der Eigentümer. Bei den restlichen muss man Überzeugungsarbeit leisten, also aufzeigen als Verwalter, das sehe ich auch meine Aufgabe darin, welche Vorteile so eine WEG hat, was langfristig für Nachteile entstehen, wenn nicht die Gemeinschaftslösung gewählt wird und vor allem welchen Wert man auch als Mietwert für Vermieter schafft, um bessere Vermietbarkeit zu erreichen langfristig.
Ihr habt 47 Projekte, wie viele Wallboxen stecken jetzt dahinter, wie viele Leute laden mit eurem Strom?
Sind ca. 400 Wallboxen installiert. Das heißt, Matthias hat es ja vorher auch schon gesagt, 10-20% der Stellplätze werden in der Regel ausgerüstet und geladen wird aber auch ein bisschen weniger, weil viele Leute sich auch eine Wallbox installieren mit Blick in die Zukunft. Aber dadurch, dass man bei uns ja keine laufenden Kosten hat, stimmt man so ein Projekt auch leichter zu.
Die, die euch beauftragen, sind ja normalerweise nicht die, die dann ihr Auto laden, sondern es sind zum Beispiel die Hausverwaltung, für die Matthias hier steht. Was sind die wichtigsten Vorteile für diese Zielgruppe?
Also die Hausverwalter sind uns meistens sehr dankbar, weil wir sie wirklich vom Anfang an, vom Prozess an die Hand nehmen. Wir kommen gerne in die Eigentümerversammlungen und klären alle technischen Fragen, aber wir unterstützen auch bei der Förderantragstellung. Und was ganz wichtig ist, hinten raus, dass sie keinen Aufwand mit der Abrechnung haben, sondern sozusagen alles an die Badenova auslagern können.
Nikolas, was sind die unerwarteten Dinge, die dann passieren können, während ihr versucht, sowas vor Ort technisch umzusetzen?
Gute Frage. Tatsächlich hatte ich immer Glück in meiner Beruf, was es angeht. Witzigerweise, die Dinge, die schief gehen können, tauchen eigentlich schon in einer guten Planung vorher auf. Das heißt beispielsweise eben ein alter Bestand, also eine alte Basisinfrastruktur, die schon mal nicht geeignet ist. Also sei das jetzt baulich in Form von schlechten Wänden, schlechten Durchgangsmöglichkeiten, einer Elektroverkabelung, an die man nichts mehr anschließen will oder. Das sind so diese Altbestandthemen oder eben aber auch die natürlich die Leistung, die dann vielleicht am Ende, man erwünscht sich dann doch einen größeren Hausanschluss, bekommt den nicht. Oder man bekommt beim Netzbetreiber erstmal eine Absage für die Installation, weil doch die Leistung in diesem Abschnitt in der Straße einfach nicht ausreichend ist. Aber das sind, wie gesagt, alles Themen, die schon normalerweise in der Planung auftreten. Wenn wir dann installieren, dann ist es relativ klar, dass es dann alles funktioniert, außer Kleinigkeiten eben.
Ja, kann ich vielleicht noch ergänzen, Themen, auf die wir immer wieder stoßen, dass Einzelne sich schon eine Wallbox installiert haben in der Garage und dann heißt es meistens, dass wir die Wallbox zurückbauen müssen, weil sie in unser bestehendes System, ins dynamische Lastmanagement nicht eingebunden werden kann oder auch die Abrechnung nicht funktioniert. Und das führt natürlich erstmal ein bisschen zu Unmut bei dem Eigentümer, der schon installiert hat.
Susanne, ihr bietet das allerdings nur hier in Baden-Württemberg auch anderen Stadtwerken an, so als White Label. Man könnte das bei euch kaufen. Lohnt sich das dann auch noch, wenn ich als Stadtwerk es über euch machen lasse?
Genau, also wir bieten es gerne auch kleineren Stadtwerken in der Region an, weil wir festgestellt haben, dass es doch ein relativ komplexes Produkt ist, wo kleinere Stadtwerke meistens nicht die Kapazität haben, das zu bedienen für die Kundinnen und Kunden. Wir bieten sozusagen die Installation als Generalunternehmer an, überlassen aber den Stadtwerk, die Kundenansprache zu machen und die Rechnungsstellung und machen einfach alles dazwischen. Und das Stadtwerk wird dann für die Leadweitergabe entlohnt sozusagen und bekommt einen Teil von unserer Projektmarge. Aber das Projekt rentiert sich für uns natürlich trotzdem.
Wenn jetzt andere Stadtwerke, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern egal wo, wenn jetzt auch Menschen wie Matthias, die Immobilien verwalten, überlegen, wie sie eine gute Lösung hinbekommen, was sind deine wichtigsten Tipps?
Also in erster Stelle würde ich sagen Einfachheit, weil es ist doch ein relativ komplexes Produkt und es ist immer gut, wenn man eine Lösung hat, die der Kunde versteht. Der zweite Aspekt ist, dass wir gerne immer von Anfang an eine Gemeinschaftslösung denken. Das heißt, wenn man an so ein Projekt rangeht, immer schaut, dass man die komplette Garage schon so ausstattet, dass auch jeder zukünftige Nutzer eine Wallbox bei sich installieren kann.
Matthias, was ist dein Tipp denn? Also du klang ja so, als würdest du manchmal auch Enttäuschung erleben, nämlich wenn eine Eigentümergemeinschaft sich dann dagegen entscheidet. Was ist denn dein wichtigster Tipp, um solche Projekte auf freundliche Art und Weise voranzubringen?
Eine gute technische Planung, sodass man den Leuten erklären kann, was passiert, ist sehr wichtig. Da ist Badenova wirklich vorbildlich. Zweitens, man muss die Leute mitnehmen. Man muss Überzeugungsarbeit leisten. Man muss erklären, welches sind die Konsequenzen, wenn sie den Weg nicht mitgehen. Diese Einzellösungen führen zu einer Katastrophe mittelfristig. Und wenn sie das kapiert haben, sind sie auch bereit, die Mehrheiten zu schaffen. Aber Förderprogramme sind immer noch wichtig. Man sieht, Förderprogramme befeuern dieses Thema immer. Und wenn man Geld vom Staat bekommt, fällt es leichter.
Was muss denn passieren über Förderprogramme hinaus, damit das Thema in den nächsten Jahren richtig Fahrt aufnimmt?
Der Kunde, der Endkunde muss Elektroautos wollen und dann entsteht die Nachfrage automatisch in den Garagen.
Aber die Hälfte der Wohnungen, die du verwaltest, sind vermietet. Dass ich für 39 Cent in der Tiefgarage laden kann, ohne Probleme, könnte ja auch bei der Entscheidung fürs nächste Auto ein Grund sein, ein elektrisches zu nehmen, oder?
Definitiv. Also wenn die Möglichkeit da ist, fällt es einfacher, ein Elektroautomobil sich anzuschaffen. Ja?
Also ein bisschen ein Henne-Ei-Thema, wie immer bei der Elektromobilität. Aber es könnte sein, dass Lösungen, wie ihr sie anbietet, auch dazu beitragen, Elektromobilität in Deutschland zu pushen.
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also ich denke, über die Zeit werden auch die Installationskosten noch runtergehen. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit man natürlich die Masse der Eigentümer und Eigentümerinnen erreicht. Aber ich denke, auch jetzt muss einfach die Nachfrage kommen. Also die Leute müssen in die Pushen kommen und auf elektrische Mobilität umsteigen.
Und dazu müssen vielleicht noch etwas günstigere Autos kommen und vielleicht kommen sie nicht aus China, sondern tatsächlich aus Deutschland. Es gibt noch viel zu tun. Ihr könnt letztendlich den Leuten nur Strom geben und das vergleichsweise kostengünstig tun. Herzlichen Dank, für das Gespräch hier in der Tiefgarage in Freiburg und viel Erfolg für eure weiteren Projekte.
Ja, danke auch.
Vielen Dank.
Danke auch, wiederhören.